Der Tag in Berlin und Brandenburg, im Studio jetzt Bernhard Kempf. Eigentlich soll es ja die schönste Zeit des Jahres sein, doch in diesem Jahr, da befürchten viele Schlimmes, wenn sie in den Sommerurlaub starten. Schon seit Wochen ist von Chaos an den Flughäfen die Rede, lange Warteschlangen, vermisste Koffer und gestrichene Flüge. Das führt zu Frust bei Passagieren, aber auch beim Personal. Nächste Woche, da beginnen die Ferien in Berlin und Brandenburg. Der Flughafen BER sei auf den Passagieransturm gut vorbereitet, das sagte Airport-Chefin Aletta von Massenbach. Garantieren, dass alles glatt läuft, das konnte sie aber nicht. RBB 24 Inforadio-Reporter Thomas Rautenberg hat die Details.
Rund 80.000 Passagiere werden zum Ferienstart am BER erwartet. Den Urlaub vor Augen und natürlich die Gedanken an möglicherweise lange Schlangen vor dem Check-in und den Sicherheitskontrollen im Hinterkopf. Damit keiner seinen Flieger verpasst, rät Flughafenchefin von Massenbach.
Wir empfehlen den Passagieren, 2,5 Stunden vor Abflug am Flughafen zu sein. Heißt, man hat es ein bisschen in der eigenen Hand bei dem Check-in, wie viel Zeit man da braucht. Aber ich glaube, es ist für alle irgendwie einfacher, wenn sie entspannt die Reise starten.
Wer kann, sollte darüber hinaus den Online-Check-in nutzen, der am BER möglich ist. Auch das Gepäck könnten die Reisenden bereits am Vorabend aufgeben. EasyJet, die Lufthansa und Eurowings bieten diesen Service an. Wer sein Gepäck dann bereits losgeworden ist, wird viel Zeit sparen, sagte von Massenbach.
Ich kann nur allen empfehlen, dass sie tatsächlich diese Möglichkeiten auch nutzen.
Die Flughafengesellschaft wird mit zusätzlichen Servicekräften die Abläufe im Terminal unterstützen. Unter dem Strich habe man alles getan, damit der Start in den Urlaub reibungslos ablaufen kann, versicherte von Massenbach. Aber eine Garantie dafür könne sie nicht geben, sagte die Flughafenchefin.
Wir sind hier vorbereitet. Wir haben hier sehr, sehr viel unternommen. Wir freuen uns sehr, wenn unsere Passagiere sozusagen auch dann wissen, wie sie sich vorbereiten können. Wir haben alles Erdenkliche gemacht. Aber wir können sozusagen, wenn es dann von mir aus an dem nächsten Freitag zu einem Softwareausfall bei einer Flugsicherung über irgendeinem Land in Westeuropa kommt, oder wenn eben irgendwie mehrere Crews nicht reisefähig sind, dann kommt es zu Disruptionen in diesem Prozess und dann müssen wir das auffangen.
Den Vorschlag der Bundesregierung, die Bodenverkehrsdienstleister an allen deutschen Flughäfen mit Fachpersonal aus der Türkei oder den Balkanstaaten zu unterstützen, nannte von Massenbach richtig und wichtig. Auch der BER wolle davon profitieren.
Ich weiß, dass es Bedarfe gemeldet worden sind bei der Abfrage, wer braucht was. Aber wie dann die Verteilung passiert, also wie viel werden tatsächlich kommen, wann werden sie kommen? Und dann ist es dann eben die Entscheidung tatsächlich der Groundhandlers zu sagen, wir machen das jetzt folgendermaßen.
Der erste große Ferienansturm am BER wird am Freitagmorgen erwartet. Insgesamt werden in den kommenden Wochen rund 3 Millionen Passagiere abgefertigt. 2019, vor Corona also, sind im gleichen Zeitraum noch 5 Millionen Passagiere von Berlin aus in den Urlaub geflogen.
Wie bereitet sich der BER auf die Sommerflugwelle vor? Thomas Rautenberg berichtete. Seit diesem Donnerstag muss man in der Regel selbst für einen Corona-Schnelltest bezahlen, und zwar zwischen 3 und 15 Euro, aber es gibt auch ein paar Ausnahmen. Aber wie reagiert man in Berlin? RBB 24 Inforadio-Reporter Markus Laton mit einem Stimmungsbild.
Corona-Test vor dem Konzertbesuch, vor der Party und vor anderen Veranstaltungen. Anfang des Jahres war das für die Teilnahme am öffentlichen Leben noch notwendig. Damit ist mit dem Ende der G-Regeln Schluss. Für einige in Berlin ist das Testen aber weiter wichtig. Für andere eher eine blasse Erinnerung.
Das ist schon in Ordnung, dass die gemacht werden müssen oder so. Und ob das nur 3 Euro kostet oder nicht, geht ja eigentlich um die Gesundheit, ne?
Ich sollte wahrscheinlich testen, aber das habe ich einfach nicht. Also wenn ich mich krank fühle, dann werde ich wahrscheinlich einfach zu Hause bleiben.
Ich mache Corona-Tests, weil zum Beispiel, wenn ich meine Oma besuchen will oder ähnliches, will ich ja auch da sicher sein.
Ich komme aus Holland und da gibt es andere Regeln als hier. Meine Test war im Februar und dann habe ich auch tatsächlich Corona gehabt.
Ab sofort gilt, wer beispielsweise für eine Veranstaltung mit Publikum einen Test benötigt, zahlt 3 Euro. Wer ohne konkreten Anlass testet, muss die Kosten selbst tragen und zahlt knapp 15 Euro. Kostenlos bleiben sollen die Tests weiterhin unter anderem für Schwangere, Menschen mit Corona-Symptomen und Besucher von Krankenhäusern und Pflegeheimen. Über diese Einrichtungen erhalten Gäste einen Bescheid, den sie dann im Testzentrum vorlegen können. Ein zu aufwendiges Verfahren, findet Andrea Asch, Vorständin des Diakonischen Werks Berlin-Brandenburg-Schlesische Oberlausitz. Sie fordert vom Bund Nachbesserungen.
Eine Möglichkeit wäre, dass die Einrichtung eine Bescheinigung ausgibt, die für mehrere Wochen gilt und die dann ungefähr einmal im Monat erneuert werden kann.
Die Zahl der Corona-Testzentren hat sich bundesweit wie auch in Berlin noch einmal drastisch reduziert. Benjamin Vöckersberger, Geschäftsführer von coronatest.de, betrieb zu Hochzeiten der Pandemie knapp 60 Einrichtungen. Heute sind es noch 35 Testzentren. Er befürchtet, dass die neue Gebührenregelung viele Hintertüren offen lässt.
Eigentlich brauchen wir selbst für diese private Feier irgendeine Form von Nachweis. Wie dieser Nachweis zu erbringen ist, wurde aber nicht definiert. Das heißt, muss ich jetzt wirklich als Teststellenbetreiber nachfragen, dass mir der Kunde dann die WhatsApp-Einladung von seinem Nachbarn zeigt? Muss ich mir das Ticket für das Ärztekonzert zeigen lassen?
An die günstigere 3-Euro-Testvariante zu kommen, ist also unter den neuen Regeln leicht. Der Schrecken des Coronavirus verschwindet allmählich aus dem Alltag der Menschen. Nicht jedoch die Widersprüchlichkeit des Pandemie-Managements.
Markus Laton war das über Corona-Schnelltests, die ab sofort kostenpflichtig sind. Schlechte Nachrichten, die gibt's vom regionalen Arbeitsmarkt, denn die Arbeitslosigkeit in Berlin und Brandenburg, die ist leicht gestiegen. Im Juni meldeten sich fast 248.000 Frauen und Männer erwerbslos. Das waren 5.600 mehr als noch im Mai, aber immer noch 29.000 weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote, sie ist gestiegen auf 7,4%. Über die Gründe für den Anstieg, RBB-Reporter Thomas Weber.
Vor Beginn der Sommerferien haben viele Schulabgänger noch keinen Ausbildungsplatz, befristete Arbeitsverträge laufen aus und zum ersten Mal macht sich die Fluchtbewegung aus der Ukraine auf dem Arbeitsmarkt der Region bemerkbar. Die Jobcenter registrieren einen spürbaren Anstieg der Arbeitslosigkeit bei Frauen. Sie machen den Hauptteil der vor dem Krieg in der Ukraine Geflüchteten aus. In Berlin sind zum Monatsende fast 176.000 Menschen arbeitslos gemeldet, 2.900 mehr als im Mai bei einer Arbeitslosenquote von 8,7%. Im Land Brandenburg registrierten die Jobcenter 72.000 Arbeitslose, 2.700 mehr als vor einem Monat. Die Arbeitslosenquote ist hier auf 5,4% gestiegen.
Soweit der Bericht von RBB-Reporter Thomas Weber. Berliner und Berlinerinnen, die haben jetzt ein Mitspracherecht, wenn es um Klimapolitik geht. 100 von ihnen, die wurden von der zuständigen Senatsverwaltung ausgewählt, um konkrete Forderungen auszuarbeiten. Das haben sie auch gemacht. Jetzt liegt ihr Bericht vor. Und was da drin steht, das weiß RBB-Landespolitik-Korrespondent Jan Menzel.
Besonders weitreichend sind die Empfehlungen in den Bereichen Verkehrspolitik und Mobilität. Fast alle Mitglieder des Klimarats wollen den öffentlichen Personennahverkehr attraktiver machen. Als Stichworte werden hier Barrierefreiheit, bessere Taktung und Schnellbusse genannt. 84% plädieren für dauerhaft niedrige Ticketpreise. Fast einstimmig steht der Rat hinter der Forderung, dass das Radfahren sicherer wird, indem Radwege ausgebaut werden. Mehr als 2/3 der Mitglieder sind für weniger Parkplätze und höhere Parkgebühren. Verkehrssenatorin Bettina Jarasch sieht in den Empfehlungen den Auftrag, mehr zu tun, um den Autoverkehr zu reduzieren. Darüber werden wir reden müssen, so Jarasch. Als Sofortmaßnahme schlägt der Klimarat autofreie Tage vor, an denen Busse und Bahnen kostenlos benutzt werden können. Auch zu anderen in der Stadt diskutierten Verkehrsthemen beziehen die Klimabürgerräte Position. Das Wildparken von E-Scootern möchten 93% unterbinden. Rund 2/3 sind für die Einführung einer City-Maut in der Innenstadt. Etwas geringer fällt die Zustimmung zur Zero-Emission-Zone, also einer Innenstadt ohne Autos mit Verbrennungsmotor, aus. Aber nur etwas mehr als die Hälfte der Klimaräte hält mehr Tempo 30 in der Stadt für eine geeignete Maßnahme. 59% wollen aus Gründen des Klimaschutzes auf den Weiterbau der A100 verzichten. Im Gebäudesektor drängt der Klimabürgerinnenrat auf eine schnellere energetische Sanierung. Große Zustimmung gibt es auch für die Forderung nach einem Verbot von neuen Öl- und Gasheizungen. Als weiteren zentralen Beitrag zum Klimaschutz identifizieren die Mitglieder das Konsumverhalten. Es brauche mehr Aufklärung über die schädlichen Auswirkungen von Fleischkonsum und Flugreisen.
Jan Menzel war das über den Berliner Klimabürgerrat. In Beelitz-Hallstätten, wo auf dem Gelände des alten Sanatoriums ein neues Wohngebiet entsteht, hat ein privater Träger eine Grundschule errichtet. Die soll eigentlich nach den Sommerferien eröffnen, pünktlich zum neuen Schuljahr. Doch daraus wird wohl nichts, denn der Träger, der bekommt keine Genehmigung. Das sorgt für jede Menge Aufregung und war Thema in einer Sondersitzung des Bildungsausschusses im Landtag. Amelie Ernst hat zugehört.
Dass der Bildungsausschuss des Landtags zu einer Sondersitzung wegen einer einzigen, noch nicht eröffneten Schule zusammenkommt, ist eher ungewöhnlich, zumal der Ausschuss gar nicht über die Genehmigung für eine neue Schule entscheiden kann. Doch AfD-Bildungspolitiker Dennis Holoch hat Fragen.
Warum dauert es dann vom November bis Ende Mai, bis sozusagen der Ablehnungsbescheid kommt? Also das ist ja dann doch ein relativ langer Zeitraum, in dem ja im Endeffekt der Träger nicht genau weiß, was soll er jetzt tun.
Denn erst im Mai hat das Ministerium der Kinderwelt, dem Träger der geplanten Schule auf dem Loris Campus in Beelitz-Hallstätten, mitgeteilt, dass auch die nachgereichten Unterlagen nicht ausreichen. Eine Schulneugründung bedeutet nun mal ein komplexes Verfahren mit vielen gesetzlichen Vorgaben, so Bildungsministerin Britta Ernst. Viele Träger unterschätzten dies.
Wie ich es der Presse wahrnehme, hat der Träger ja wiederholt gesagt, dass er auch sieht, dass uns nicht alle Unterlagen vorliegen. Insofern kann ich sehr deutlich in der Bewertung sagen, die Ablehnungsgründe sind sehr deutlich und sehr eindeutig und sie beziehen sich auch nicht nur auf einen Punkt.
Unter anderem geht es bei der Prüfung um das Raumkonzept, um die Finanzierung, vor allem der Lehrkräfte und um das pädagogische Konzept. Denn die Ersatzschule müsse nachweisen, dass sie den staatlichen Schulen zwar nicht gleich, aber doch gleichwertig sei, so Ernst.
Da reichen uns keine Absichtserklärungen, die in E-Mails gegeben werden oder öffentlich erklärt werden, sondern die Unterlagen, die dem Ministerium vorliegen, müssen die Beantwortung dieser Fragen ganz klar erkennen lassen, sonst können wir keine Genehmigung erteilen.
Doch die Situation für die 44 Kinder und ihre Familien, die nun den Schulstart kurzfristig umplanen müssen, sei misslich. Da sind sich Ministerin und Ausschussmitglieder einig. CDU-Politiker Gordon Hoffmann ist für frühere Fristen für den Träger, damit die Bescheide nicht mehr kurz vor dem geplanten Start der Schule kommen.
Das pädagogische Konzept kann, sagen wir mal, bis zum 1. Januar nicht hinreichend nachgewiesen werden oder so, dass man den Leuten dann schon mal sagt, okay, wenn ihr diese Stufe nicht schafft, dann wird es zum nächsten Schuljahr nichts, damit sich gar nicht erst Eltern dort mit ihren Kindern anmelden.
Das sagt der CDU-Politiker Hoffmann im Beitrag von Amelie Ernst und das war der Tag in Berlin und Brandenburg.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.